Ich glaube schon, dass man 2035 auf den Autobahnen sehr gut autonom unterwegs sein wird.
Gleichzeitig darf man nicht davon absehen, dass das alles nur möglich ist, wenn permanent Daten generiert werden.
Mit dem Krisenmodus, in dem wir sind, glaube ich, dass die Welt in 10 Jahren noch ziemlich so aussehen wird wie heute.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Europa auch Laborfleisch bis 2035 ganz sicher haben werden.
SWR 3 Report.
Hi, ich bin Franziska Ehrenfeld. Ich bin Podcast-Redakteurin bei SWR 3. Und ich habe mich gefragt, was bringt die Zukunft? Und ganz konkret gesagt, wie werden wir im Jahr 2035 leben? In den letzten 3 Jahren ist echt viel passiert. Erst die Corona-Pandemie, dann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und jetzt die Inflation. Das alles waren Ereignisse, die so niemand wirklich hat kommen sehen. Und ich frage mich deshalb, was können wir denn kommen sehen? Und ist da neben dem Klimawandel hoffentlich auch was Gutes dabei? Wir entwickeln uns ja technisch immer weiter. Also inwiefern wird sich unser Leben verbessern? Es gibt ein paar Entwicklungen, die sich schon jetzt abzeichnen, und es gibt Menschen, die selbst anpacken und die Zukunft gestalten. Solche Leute habe ich besucht oder mit ihnen gesprochen. Das waren zum Beispiel 2 Studenten der Uni Tübingen. Die haben eine App entwickelt, die den Verkehr auf dem Land revolutionieren könnte. Eine Ernährungswissenschaftlerin, die daran forscht, Insekten leckerer zu machen. Und ein Schreiner aus dem Schwarzwald, der so gar keine Angst vor steigenden Heizkosten hat, weil er sich selbst versorgt und sogar andere mit. Auf der Suche nach guten Nachrichten bin ich zum ersten Mal mit einem autonomen Bus gefahren und ich bin auf vielversprechende Ideen gestoßen. Aber ich musste auch ein paar Rückschläge hinnehmen. Ob wir uns auf unsere Zukunft freuen können und in welchen Bereichen vielleicht eher nicht, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Wir leben gerade in unsicheren Zeiten. Was mich und meine Generation, die Millennials, betrifft, sind es nicht nur unsichere Zeiten wegen der äußeren Umstände.
Als Millennials gelten Menschen, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden. Sie werden auch als Generation Y oder Generation Y bezeichnet. Auf Deutsch heißt das Generation. Warum? Denn Millennials gelten als kritisch und hinterfragen gerne.
Wir Millennials sind gerade an einem Punkt in unserem Leben, an dem wir uns besonders viele Fragen stellen. Wo will ich leben? Wo will ich arbeiten? Wie komme ich von A nach B mit dem eigenen Auto? Will ich Eigentum bzw. kann ich mir das überhaupt leisten? Oder sollte ich das der Umwelt zuliebe nicht eh lassen? Und wie ist es mit Kindern? Kann ich das mit meinem Job vereinen? Und dann wären da auch noch meine Eltern. Wie werden die im Alter mal versorgt? Wenn ich einen Blick ins Jahr 2035 wage, da bin ich Anfang 40 und spätestens dann muss ich oder will ich diese Fragen für mich geklärt haben. Vielleicht hilft mir der Blick in die Zukunft, das alles für mich besser beantworten zu können. Tja, aber wo fängt man da an? Wer weiß, wie wir in 10, 15 Jahren leben werden? Vielleicht ein Zukunftsforscher. Online findet man da so einige. Ich wollte aber mit jemandem sprechen, der sich nicht nur so nennt, sondern auch tatsächlich wissenschaftlich arbeitet. Dr. Eike Wenzel ist so einer. Er ist einer der Leiter des Masterstudiengangs Zukunftstrends und nachhaltiges Management an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Und er ist einer der Gründer des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg, kurz ITZ. Er kann mir meine Fragen hoffentlich beantworten. Aber ich werde auch noch mit anderen Menschen über unsere Zukunft sprechen. Und was ich von denen noch zu hören kriege, das soll er für mich einordnen. Hallo Herr Wenzel, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Grüße Sie, hallo.
Ich bin auf der Suche nach Antworten zu unserer Zukunft, konkret zum Jahr 2035, wie wir da leben werden und worauf wir uns jetzt schon freuen können. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir stellen uns vor, wir werden jetzt ins Jahr 2035 gebeamt. Welche Welt sehen Sie da als Zukunftsforscher vor sich? Also wie leben wir 2035?
Das ist eine Welt, die noch stärker von Megatrends beherrscht sein wird als jetzt schon. Also Megatrends sind für uns die wichtigsten Veränderungsbeschleuniger, die in den nächsten 30 bis 50 Jahren überall wichtig werden. Digitalisierung, Klimawandel, Energiewende. Bis 2035 müssten wir so weit sein, dass wir ein neues Energiesystem tatsächlich hätten. Also ein Energiesystem völlig neu zu erfinden, was wir seit Ende der 90er Jahre machen, ist eine, wie wir jetzt auch sehen, am Ukraine-Krieg eine elementar komplizierte Aufgabe. Aber wir werden bis 2035 mit hoher Wahrscheinlichkeit nur noch sehr wenig CO2 emittieren. Hört sich jetzt alles so akademisch und wissenschaftlich an. Aber
hört sich erstmal gut an, finde ich.
In den nächsten zehn Jahre sind, das wird ja immer so gesagt, das stimmt auch, die nächsten 10 Jahre sind für die Entwicklung der Menschheit hin zu einem neuen Energiesystem, zu einem neuen Industriesystem mitentscheidend. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen Energiewende voranbringen, umsetzen, komplett umsetzen, weltweit auch umsetzen. Da sind wir bis 2035 noch mit beschäftigt. Und wir müssen den Klimawandel als großes Menschheitsthema einfach ansehen. Und das muss spätestens in den nächsten 3 bis 4 Jahren geschehen.
Einer, der selbst anpackt, ist Martin Hills. Er ist Schreiner aus Seebach im Schwarzwald. Ich habe mir das mal vor Ort angeschaut. Er hat da nämlich was ziemlich Cleveres auf die Beine gestellt.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Franziska Ehrenfeld vom SWR.
Martin Hills.
Ich habe gehört, Sie haben eine ganz besondere Heizung. Was ist es denn für eine?
Ja, das ist eine Hackschnitzelheizung. Das Besondere ist, die Hackschnitzel stellen wir selber her aus den Reststücken von der Fensterfertigung, also Holzfensterfertigung, und von dem Schreiner- und Innenausbauarbeiten.
Das alles, und ich sehe da zum Beispiel auch noch Kartons, kommt dann in den Hacker. Das ist wie so eine Kiste auf dem Boden, wo die Abfälle reinkommen und dann gehäckselt werden.
Und es wird dann direkt in den Vorratsbunker von der Heizung zugeführt.
Ah ja, hier landen dann die Hackschnitzel.
Und da sind jetzt 2 Förderschnecken drin, die dann direkt das Material reinholen zu den jeweiligen Heizkesseln. Und der Vorteil ist natürlich, man braucht nichts mehr an dem Hackmaterial weiter zu bearbeiten. So wie es hier runterfällt, kann es direkt verheizt werden. Selbst mit sehr hoher Restfeuchte kann es so direkt verfeuert werden.
Und das ist also der eigentliche Heizraum?
Das ist jetzt eine Anlage mit 2 Einzelkesseln. Und die Kapazität würde jetzt noch reichen für zusätzlich 2 bis 3 Einfamilienhäuser.
Okay. Ja. Und wie viel hängt da jetzt schon dran?
Also das ist hier die Halle, die Fensterbauhalle und dann mein eigenes Wohnhaus. Und dann geht die Fernwärmeleitung unter der Ruhesteinstraße durch. Drüben ist noch ein Dreifamilienhaus und die Fertigung von der Schreinerei und Innenausbau.
Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich gar keine Sorgen, was den Winter angeht mit Gas und so weiter?
Nein, meine einzige Sorge ist, wenn ein Stromausfall oder ein Blackout käme, dann steht auch diese Heizung natürlich. Weil auch überall Pumpen sind, die laufen alle mit Strom. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann hätte ich auch ein Problem. Ja,
dann haben alle ein Problem.
Dann haben wir alle ein Problem. An der Notstromversorgung arbeite ich gerade. Das ist das nächste Projekt.
Mein Fazit. Ich finde, Martin Hills hat einen ziemlichen Weitblick bewiesen. Seine Hackschnitzelheizung hat er nämlich schon 2014 eingebaut. Und jetzt kann er aus seinen Abfällen Wärme erzeugen. Aus einem Rohstoff, den er eh immer da hat. Und er kann dann mit der Wärme das Holz, das er in seiner Schreinerei weiterverarbeiten möchte, trocknen. Also er hat einen richtigen Kreislauf. Genau dahin müssen wir ja eigentlich kommen, wenn wir die Erde nicht immer weiter ausbeuten wollen. Aber Holzabfälle sind auch endlich. Und wenn wir irgendwann mehr Bäume abholzen würden, als überhaupt nachwachsen, dann wäre auch diese Form der Energiegewinnung nicht mehr wirklich erneuerbar. Wir brauchen also definitiv verschiedene Formen. Herr Wenzel, wo sehen Sie die Zukunft im Energiebereich?
Wir gehen davon aus, nicht nur das ITZ geht davon aus, sondern auch Menschen, die sich mit Energie noch viel, viel besser auskennen als wir, gehen davon aus, dass es tatsächlich so sein wird, dass wir noch deutlich größere Mengen als jetzt an erneuerbaren Energien erzeugen können und tatsächlich eine Elektrifizierung unseres ganzen Lebens erreichen können. Wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir nichts mehr verbrennen dürfen. Dahinter steckt die Idee, dass wir tatsächlich über Wärmepumpen, wenn es jetzt um die Wärme geht, ne, tatsächlich über Wärmepumpen heizen können, die ja im Grunde nur die Wärme aus einem Bereich in einen anderen Bereich bewegen. Wir können diese Wärme schlicht und einfach aus der Erde gewinnen. Und dann müssen wir auch nicht mehr auf Hackschnitzelheizungen zurückgreifen, die, ja, das Umweltbundesamt empfiehlt eben Hackschnitzelheizungen nicht als nachhaltig, weil man Holz, was eine hohe Energiestufe hat, nicht einfach verbrennt, sondern was anderes damit macht. Eigentlich wollen wir nicht nur Recycling, sondern wir wollen Upcycling machen. Das heißt, dass Produkte, die wir nochmal verwenden, auf ihrer Energiestufe oder etwas höher tatsächlich noch verwendet werden. Und das ist mit den Hackschnitzelheizungen leider nicht der Fall.
Zur Verteidigung der Hackschnitzelheizung. Also das Gute daran ist, dass das CO2 zum Beispiel, was da ausgestoßen wird bei der Verbrennung, das ist nur das, was die Bäume vorher auch in sich selbst gebunden haben. Also richtig. Das wird da als positiver Aspekt richtig. Genannt.
Ja, also es ist richtig. Und so wie Sie es beschrieben haben, dass es Reste sind und so weiter und so fort, das ist gar keine Frage. Es ist umstritten. Das Ideal ist tatsächlich, dass wir die Elektrifizierung unseres Lebens, dass wir die in den nächsten Jahren anstrengen. Und das wird schon betrieben, auch im Bereich der Industrie, dass wir tatsächlich Hochöfen haben, dass wir Stahl herstellen werden mit Strom. Ja, und mit nachhaltigem Strom. Und das wird der große Weg in den nächsten Jahren sein. Die große Ansage oder die große Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen, das wird doch jetzt alles mit Wasserstoff gemacht, das trifft leider nicht zu. Also wir werden höchstwahrscheinlich nicht mit Wasserstoff heizen. Wasserstoff ist in der Herstellung dann nochmal so energieaufwendig, dass wir den verwenden sollten tatsächlich für den Schwerlastverkehr, möglicherweise zum Fliegen und für die Industrie, um Stahl herzustellen und so weiter und so fort.
Zum Thema Mobilität und Verkehr kommen wir gleich auch noch. Ich habe nämlich eine Probefahrt mit einem autonomen Fahrzeug gemacht. Ich habe vorher aber noch eine Frage zum Thema Wohnen. Was wird sich da in den nächsten Jahren tun?
Wir werden flexibler wohnen, beweglicher wohnen. Wir werden schneller unser ganzes Zeug zusammenpacken können und in anderen Kontexten wieder aufstellen können. Da arbeiten wir auch schon.
Wie kann das funktionieren?
Ja, ganz einfach, indem wir Möbel haben, die immer einfacher werden. Wir müssen dann, also wenn wir jetzt über 2035 reden, ja, dann müssen wir aber auch darüber reden, dass wir sowas wie Kreislaufwirtschaft eingeführt haben. Das heißt, wir sollten nur noch Dinge so produzieren, dass wir sie jederzeit wieder auseinandernehmen können und dass wir sie zurückgeben können in zwei Wertstoffkreisläufe sozusagen, in einen biologischen und in einen mechanischen. Dann geht es darum, dass das alles auch sortenrein getrennt werden kann. Und das geht im Moment, wenn wir jetzt ein Haus abreißen, ist das ökologisch ein riesiges Chaos. Deswegen muss man überlegen, was man jetzt abreißt und so fort. Und wenn wir das machen, dann ist es kein Problem, dass ich mal eine Waschmaschine hatte und dass der Motor ausgefallen ist und dass die 20 Jahre alt ist, dann kommt ein neuer Motor rein, dann kann ich auch weiterhin idealerweise diese Waschmaschine benutzen. Und auch da arbeiten wir im Moment dran. Also wie wir in Zukunft, also die konkrete Antwort, wie wir in Zukunft wohnen werden, lautet, wir werden hoffentlich es schaffen, noch deutlich mehr mit Holz zu machen. Also auch Hochhäuser, ganze Siedlungen, vor allem mit Holz zu machen, dass wir stärker von Beton und Zement wegkommen, weil Klimakiller. Wir werden über 3D-Technologien, also wo man Dinge ja quasi drucken kann in einem neuen Verfahren, was eben kein Gussverfahren ist, werden wir auch Häuser, zumindest kleine Häuser, schon bauen können. Und alles das wird dazu beitragen, dass wir dann auch den Bausektor tatsächlich so hinkriegen, dass der klimaneutral sein wird. Davon sind wir im Moment noch weit entfernt. Wir müssen das aber machen für die Hörer zur Orientierung, weil wir so zwischen 30-40% unseres gesamten CO2s im Grunde für den Bau aufwenden und für das Wohnen, ne, und für die Herstellung und für den Abriss und so weiter und so fort.
Zum Thema Bauen und Wohnen habe ich auch mit Dr. Peter Hettenbach gesprochen. Er ist der Gründer und war bis Anfang des Jahres auch der Chef des Instituts für innovatives Bauen in Schwetzingen. 2017 hat er in einem Interview gesagt, dass er überzeugt ist, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre, also das wäre dann ja so bis 2027, dass da auch in Ballungsräumen Mieten von 5-6 Euro pro Quadratmeter möglich sein werden. Und das hat mir natürlich große Hoffnungen gemacht. Hallo, Herr Hettenbach.
Hallo, Frau Ehrenfeld. Grüß Gott.
Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir schon denke, also boah, jeden Monat Miete bezahlen, das ist echt teuer auf Dauer. Es wird dann jährlich auch noch teurer und das Geld sehe ich ja nie wieder.
Da wäre es ja eigentlich schon eine Überlegung, vielleicht mal sich Eigentum anzuschaffen, weil das bleibt im Prinzip dann mein Geld, was später ja auch mal eine Altersvorsorge sein kann. Aber das Bauen wird gerade immer teurer, erst durch Corona, dann kam auch noch der Krieg. Jetzt steigen auch noch die Zinsen bei den Krediten. Da frage ich mich schon, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Also gerade glaube ich eigentlich eher nicht. Man muss ja schon wirklich sehr, sehr gut verdienen, dass man da auch eine gewisse Sicherheit hat, dass man das wirklich auch in 20, 30 Jahren noch jeden Monat abbezahlen kann. Und gerade so ein Einfamilienhaus ist ja eigentlich auch eh schlecht fürs Klima. Der Boden wird versiegelt, Lebensraum geht verloren. Also vielleicht ist es auch alles doch keine gute Idee. Oder was meinen Sie? Gibt es da noch Hoffnung?
Sie haben zwei große Themen angesprochen. Zum einen, kann ich mir das leisten? Ja, wir haben aktuell natürlich Zinssteigerungen, aber wenn Sie mal in die 70er und 80er Jahre zurückgehen, in die Zeit Ihrer Großeltern, dann haben die auch zu Zinssätzen von 6, 7 und 8% gebaut und das auch geschafft. Ergebnis, ja, wir müssen schauen, wie sich die Preise entwickeln. Und da gibt es schon ein weit gespanntes Feld zwischen, ich sag mal, draußen auf dem flachen Land und entsprechend in der Stadt. Und dazwischen geben sich, glaube ich, schon in der Zukunft viele Möglichkeiten. Also das ist mal Punkt eins. Zum Zweiten, mit dem ganzen Thema Neubau, CO2 sparen etc. Die Antwort ist ganz einfach, die liegt im Bestand. Wir müssen das nutzen, was wir haben. Eigentlich gibt es genug Gebäude, nur waren sie bisher falsch verteilt. Alle wollten in der Stadt arbeiten und dort leben. Jetzt gibt es über die Pandemie Homeoffice und vielleicht auch da neue Möglichkeiten.
Mhm. Trotzdem noch mal kurz zu den Zinsen. Klar, die waren früher auch schon sehr hoch, aber Immobilien sind heute ja auch im Vergleich, also im Verhältnis von Lohn zu Immobilienpreis, viel teurer als früher. Aber Sie haben 2017 mal was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass Sie überzeugt sind, dass auch in den nächsten 10 Jahren, also das wäre jetzt bis 2027, im Ballungsraum Mieten für 5 bis 6 Euro pro Quadratmeter möglich sind. Wenn wir da jetzt mal einen kleinen Reality-Check machen, da liegt der Mietspiegel in Stuttgart gerade bei circa 17 Euro Kaltmiete und in Mainz bei 14. Haben Sie sich da ein bisschen verkalkuliert oder kann ich nur Hoffnung haben?
Heute würde ich die Aussage keinen Bestand geben. Ich denke, das war vielleicht in einem Zusammenhang, dass in bestimmten Segmenten viel gebaut wird und ein Überangebot entsteht. Heute haben wir im Vergleich zu anderen Ländern kein Überangebot. Und damit auch natürlich dieses Thema, dass es sinkende Preise gibt aufgrund von Überangeboten nicht.
Mhm. Das heißt also auch alles, was sich jetzt im Bereich Technik tut, irgendwie, dass man Häuser jetzt schon mit einem 3D-Drucker erstellen kann. Da gibt es ja alle möglichen Videos, die man sich online ansehen kann, wie dann der Beton da so aus einer Düse kommt und quasi erst der Grundriss gezeichnet wird und nach sich die Mauern aufbauen. Das wird jetzt dann nicht viel an den Kosten verändern, so wenn man da effizienter wird.
Na, ich glaube, wenn wir jetzt mal anschauen, dass insbesondere durch die aktuelle Situation Neubau sehr dramatisch reduziert wird, da wird auch die Innovation drunter leiden. Es ist ja kein Geld da, neue Entwicklungen zu machen. Aber umgedreht, glaube ich, das hilft auch dem Bestand. Wenn man sich mal vorstellt, dass die 3D-Drucker vielleicht ein bisschen kleiner werden und nicht hausgroß sein müssen und die Wand in ihrem Wohnzimmer von der Maschine verputzt wird, ist das vielleicht ein Fortschritt.
Okay, das heißt, was würden Sie mir raten, den Traum vom Eigenheim erstmal streichen, oder?
Nee, wenn Sie nicht gerade in einem Pflegeberuf oder in, ich sag, einem alten traditionellen Handwerksberuf sind und beispielsweise Homeoffice machen können, glaube ich, Sie können sich heute schöne Standorte aussuchen. Schauen Sie sich mal die Immobilienpreise wirklich in tiefen Bayern oder in Thüringen oder auf der Schwäbischen Alb oder im Odenwald oder der Eifel an.
Ja, ganz so günstig ist es auch nicht.
Kommt drauf an. Natürlich, wenn Sie eine Lage haben, die jetzt gute Strukturanbindungen hat, Internet, ÖPNV-Anbindungen, Straßen, sind die natürlich nicht so billig wie im letzten Ort hinten rechts. Aber wenn Sie die Preisunterschiede sehen, glaube ich schon, dass es damit möglich wird, sich wieder eine Immobilie auch zurechtzumachen.
Aber gerade weil Sie das Homeoffice angesprochen haben, da braucht man dann ja auch wirklich gutes Internet.
Ja, also, ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das wird ein großer Aspekt sein. Versorgung mit Internet müssen wir an unsere Regierungen und an unsere Stadtverwaltungen auf der operativen Ebene appellieren. Aber das wäre deswegen, glaube ich, einer der wichtigsten Erfolgspfade, wenn man sich mit dem Thema Immobilienmarkt beschäftigt und kostengünstige Lösungen haben möchte.
Wenn wir jetzt mal so ins Jahr 2035 blicken, was sich da auch noch so Neues geben wird, also wie sehen denn Neubauten da aus? Sehen die noch so aus wie heute oder wohin entwickelt sich da die Baubranche?
Mit dem Krisenmodus, in dem wir sind, glaube ich, dass die Welt in 10 Jahren noch ziemlich so aussehen wird wie heute. Wenn Sie sich Zukunftsfilme anschauen, ist es realistisch, dass da Taxis fliegen und irgendwelche Displaywände zu sehen sind. Aber es ist unrealistisch, wenn Sie da Gebäude sehen, die aussehen wie Raumschiffe, weil wir werden, wenn wir das Bauvolumen haben, in 100 Jahren nur 10-12% anders sein wie heute. Exogene Störungen mal ausgenommen, Kriege, Finanzsysteme etc. Also die Welt wird eigentlich für viele von uns noch genauso aussehen.
Aber das Gute daran ist dann ja vielleicht, wenn man nicht mehr so viel neu baut und Böden versiegelt, dass es der Umwelt zugutekommt.
Na, ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube, dass in der Gesellschaft mal zum einen ein Trendwechsel stattfindet. Wohnungen innen werden schon ein neues Statussymbol. Also es ist nicht mehr das Auto, wenn Sie Ihre Kollegen schauen. Viele junge Menschen in der Stadt haben keinen Führerschein, kein Auto mehr. Also der dicke Porsche ist an der Stelle nicht mehr das Statussymbol. Da sehe ich auch ganz klare, gute Zukunftsdinge. Und der zweite Punkt, im Prinzip außerhalb der Wohnung, weil Wohnen hat ja nicht nur die Komponente innen, gibt ja auch Fenster zum Rausschauen. Da, glaube ich, muss ganz viel jetzt auch wieder Aktivität kommen. Ich nenne das soziale Energie, beispielsweise Grünanlagen herzustellen, Kindergärten zu machen, einen Nachbarschaftsladen zu betreiben und solche Dinge. Die erfordern halt das Engagement. Also ich glaube, dass man lokal auch sich eine überdurchschnittliche Zukunft machen kann, wenn man sich selbst engagiert.
Mein Fazit? Och Menno. Dass wir nachverdichten müssen, war mir eigentlich schon klar. Aber dass das Credo aus dem Gespräch ist, Eigenheim, vergiss es einfach, in Klammern, außer irgendwo ganz in der Pampa, das hätte ich in der Deutlichkeit nicht erwartet. Weil ganz ehrlich, ich komme aus einem Allgäuer Dorf, da ist es sehr schön, aber es hat eben auch schlechtes Internet und einen grottigen ÖPNV. Und trotzdem ist auch da das Bauen so teuer, dass ich nicht weiß, ob ich das mit meinem Partner stemmen könnte. Ja, das ist also eine Kröte, die ich erstmal schlucken musste. Aber klar, wir können ja auch nicht immer weiter alles zubauen. Und Eigentum muss ja kein Neubau sein und auch kein Einfamilienhaus. Das Positive, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, war, ein Haus ist nicht alles. Du kannst dir letztlich jede Wohnung schön machen, sowohl von außen als auch von innen. Herr Wenzel, wenn wir Gebiete nachverdichten, dann bietet das ja vielleicht auch Chancen. Dann hat man mehr Leben auf einem Fleck und vielleicht entstehen da ganz neue Formen des Zusammenlebens. Oder wie sehen Sie das?
Neue Formen des Zusammenlebens wären gut und auch nachhaltig, weil wir feststellen, dass durch unterschiedliche Entwicklungen in unserer Gesellschaft kommt es zustande, dass es immer mehr Leute wirklich gibt, die alleine leben. Und deswegen haben die Engländer, die Briten nicht zufällig auch ein Ministerium für Einsamkeit eingerichtet. Das ist alles in Ordnung. Was wir aber zusätzlich beobachten, und das ist die gute Nachricht bei der Geschichte, ist, dass wir sehen, dass es diesen Singlisierungstrend gibt, auf der anderen Seite aber auch einen Trend gibt, dass sich junge Leute immer stärker nochmal auf ihre Herkunftsfamilie zurückbeziehen. Und dann haben wir die alten Leute, die immer älter werden und sich dann auch gerne bereit erklären, ihren Kindern dabei behilflich zu sein, ihr sehr anstrengendes Leben in der Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und 55 zu erleichtern. Und so stellen wir fest, dass diese Idee, dass 3 Generationen beziehungsweise sogar vielleicht auch 4 Generationen über einen gewissen Zeitraum zusammenleben, aktiv in anderer Form, da müssten wir jetzt hingehen und müssten diesem Trend entgegenkommen, um eben Vereinzelung vorzubeugen.
Für mich steht wohntechnisch schon ziemlich sicher fest, dass ich nicht mehr zu meinen Eltern in meine Heimat zurückgehen werde. Da gibt es für mich einfach keine Jobperspektive, die mir gefällt. Ja, ich kann ziemlich viel Homeoffice machen, aber dafür brauche ich gutes Internet und ich muss teilweise oder ich will auch einfach gerne mal ins Büro kommen. Ab und zu live mit Kolleginnen sprechen, in die Kantine gehen und so weiter und nicht Tag für Tag alleine zu Hause rumsitzen. Eine Frage, die sich mir dann aber stellt, ist, wie werden meine Eltern mal versorgt? Ich bin Einzelkind, also wenn ich nicht da bin, dann wird's dünn. Und das ist eine Frage, die sich demnächst auch ziemlich viele Menschen stellen müssen. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Laut dem Demografieportal von Bund und Ländern wird 2040 fast jede 10. Person in Deutschland über 80 Jahre alt sein. Zum Vergleich, 1980 waren es nur 3%, im Moment sind wir bei 7%. Also es wird immer mehr hochaltrige Menschen geben. Herr Wenzel, was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft?
Wir werden auch und wir sind auch unterwegs zum Beispiel auf Pflegetagungen. Und da ist der Status quo im Moment in der Pflege, da sich das nicht komplett staatlich organisieren lässt, die Frauen müssen ran. Das ist ein ganz altes patriarchalisches Modell, was wir in den 50er, 60er, 70er Jahren mal angefangen haben, was Frauen klaglos übernommen haben und was, man staunt, tatsächlich heute auch noch der Fall ist. Und was wir machen können und was wir machen müssen, ist wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren das, was wir, Sie haben auch damit angefangen, dass Sie arbeiten und dass Sie vor Ort arbeiten wollen und nicht nur zu Hause, das ist alles auch verständlich und das wird auch nicht so sein, dass wir alle zu Hause sitzen, da bin ich ganz sicher. Das Problem wird aber sein, dass wir die Erwerbsarbeit anders organisieren müssen und das wird unter anderem auch bedeuten, dass wir höchstwahrscheinlich weniger Erwerbsarbeit machen werden und weniger Erwerbsarbeit machen müssen. Dafür müssen wir diejenigen, die immer noch CO2 produzieren, mit schlechten Energien produzieren, besteuern. Dafür müssen wir diejenigen, die über die Automatisierung in den nächsten Jahren hohe Gewinne erzielen, die müssen wir auch besteuern. Und darüber wird Geld frei dafür, dass wir Pflegearbeit, und damit meine ich jetzt die Pflege der Alten und die Pflege der Jungen.
Ja, Care-Arbeit.
Dass das bezahlt werden muss. Und dann kommen wir auf einen anderen Arbeitstag. Wir haben ein Drittel Erwerbsarbeit, wo wir uns verwirklichen können, hoffentlich. Wir haben ein Drittel, wo wir für die Gesellschaft Relevantes tun können, auch am Thema Klimawandel, Umsetzung des Klimawandels vor Ort und so arbeiten können. Und ein Drittel wird tatsächlich Pflege sein oder in der Familie sein. Das ist möglich und wir müssen das umsetzen.
Das klingt für mich schon nach ziemlich viel Arbeit, aber ich bin mal gespannt. Wenn ich jetzt mal nochmal in Richtung Zukunft der Pflege schaue, also wie können wir in Zukunft ältere Menschen gut versorgen, da zeichnet sich noch was am Horizont ab, und zwar sind das Pflegeroboter. Ob und wie die in Zukunft eine Erleichterung sein könnten, darüber habe ich mit der Soziologin Cordula Kropp gesprochen. Sie ist die Direktorin des Zentrums für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Uni Stuttgart. Und so viel kann ich schon mal verraten, sie war ziemlich kritisch. Hallo Frau Kropp.
Hallo Frau Ehrenfeld.
Meine Eltern werden im Jahr 2035, habe ich mal so ausgerechnet, 71 und 78. Also vor allem bei meinem Papa könnte es dann schon sein, dass er auf Pflege angewiesen ist. Stand jetzt wohne ich aber über 200 Kilometer weit weg von meinen Eltern entfernt. Und wegen meines Berufs wird sich das wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr großartig ändern. Klar, ich kann an den Wochenenden heimfahren, aber halt nicht mal schnell, wenn irgendwas akut sein sollte. Und gerade da ich Einzelkind bin und meine Eltern ihr ganzes Leben lang sehr viel für mich gegeben haben, würde ich natürlich schon, wenn sie es brauchen, dann auch gerne was zurückgeben. Aber es ist auch so, dass sie auf jeden Fall zu Hause wohnen bleiben wollen, in ihrem Haus, was sie sich erarbeitet haben. Und deswegen steht es auch nicht wirklich zur Debatte, dass sie zu mir näher herziehen würden. Und dann frage ich mich halt, wie können die im Alter gut versorgt werden? Klar gibt es ja Pflegedienste, aber da ist es auch nicht immer so leicht, jemanden zu bekommen. Und im Zweifel kann es auch sehr, sehr teuer werden. Deswegen habe ich mich jetzt gefragt, könnten Pflegeroboter da vielleicht eine Lösung oder eine Teillösung des Problems sein?
Die Idee ist natürlich dann hinter Ihrer Frage, dass der Pflegeroboter eine menschliche Person ersetzt. Denn es wäre dann ja niemand mehr da, der dem Pflegeroboter seinerseits steuert und überwacht und auch immer wieder lädt und eventuell die Updates installiert, die notwendig sind. Also was Sie sich vorstellen, ist eine Vollautomatisierung der Pflege. Das wird gegenwärtig als sehr unrealistisch eingeschätzt. Also Robotik kann viel übernehmen, aber einen Menschen können Roboter nicht ersetzen.
Wie könnte das dann aussehen, so quasi die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter?
Der Roboter ist zuverlässig im Abzählen von Medikamenten, der kann das aussortieren, der kann das zeitgerecht anbieten. Der Roboter, solche Pflegeroboter gibt es ja auch schon, kann mit ihrem Vater Lieder singen. Also wir sehen, dass das einfach gerne wahrgenommen wird. Er kann auch Unterhaltungen anbieten, also Spiele, kleine Rätsel, die eben dann auch angepasst sind an die Vorstellungen der zu Pflegenden und auch an ihre kognitiven Leistungen sozusagen. Was er nicht ersetzen kann, ist all das, was das Menschliche ausmacht und was die Erfahrung ausmacht, was er auch nicht wirklich ersetzen kann. Also wir sehen beispielsweise diese felltragenden Roboter, die warm sind und sich weich anfassen, die werden durchaus begrüßt. Die können etwas entlasten, aber es ist nicht, dass das die umfassende soziale Interaktion ersetzen kann. Wenn ich jetzt auch einfach mal ganz mutig in die Zukunft schaue, würde ich sagen, es wird natürlich digital verbesserte Einkaufsdienste geben. Es gibt auch Formen der Überwachung. Das sind dann aber auch Überwachungsformen. Schon heute wird sowas eingesetzt. Sensoren in dem Bettvorleger, die eben beispielsweise alarmieren, wenn jemand nachts rausfällt oder dergleichen. Bei vielen Älteren kommen dann ja auch Demenzerkrankungen inzwischen dazu. Manchmal haben die ein unstillbares Mobilitätsbedürfnis. Also man kann sich auch durchaus vorstellen, dass das eben gestoppt wird an den Türen.
Nochmal zum Thema Smart Home und dass es alles in Richtung Überwachung geht. Wie sehen Sie das denn unterm Strich? Überwiegen da die Vorteile oder die Nachteile?
Das kann man, glaube ich, nicht pauschal beurteilen. Das hängt immer auch davon ab, in welchem gesundheitlichen Zustand Ihre Eltern dann sein werden. Also es gibt ja schon heute zum Beispiel Aufstehhilfen. Viele Leute kommen schwer aus tiefen Sesseln. Und dann ist es natürlich schön, wenn wir Sessel haben, die merken, wenn ihre Mutter eingeschlafen ist und dann vielleicht nicht den ganzen Nacht im Wohnzimmer sitzen sollte, die sie dann eben sanft wieder in die Senkrechte bewegen und sie dann auch unterstützen, ihr Bett zu finden. Das ist also nicht der Sessel selbst, aber da ist eben dann auch weiteres möglich. Oder auch die üblichen Hilfen, gerade dort, wo heute auch viele Barrieren in den Haushalten sind. Also, dass es an der Treppe eben auch einen Sensor gibt, der beobachtet, ob ihre Eltern stürzen. Also da ist sicherlich viel technisches Entwicklungspotenzial drinnen. Dass der Küchenherd automatisch abgestellt wird, das ist ja auch eine Gefahrenquelle. Das ist sicherlich alles zu begrüßen. Gleichzeitig darf man nicht davon absehen, dass das alles nur möglich ist, wenn permanent Daten generiert werden und diese Daten auch für die weitere Unterstützung genutzt werden. Diese Daten zirkulieren dann zumindest zwischen den Gerätebetreibenden, vermutlich auch zwischen den Geräteherstellern, bislang ist das so, und den Nutzenden, weil die natürlich ihre Anwendungen auch verbessern wollen und auch kontrollieren wollen. Und das eröffnet Einblicke.
Mein Fazit. Komplett Pflege mit Robotern ist auf jeden Fall nicht drin. Wäre ja auch echt ganz schön einsam und irgendwie traurig, wenn man es nur noch mit irgendwelchen Geräten zu tun hat. Erleichterungen wird es schon geben. Das klang ziemlich vielversprechend. Aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich Datenschutzprobleme in dem Bereich haben. Wie sehen Sie das, Herr Wenzel? Wird uns die Zukunft mehr positiven Fortschritt bringen oder lauern da an jeder Ecke Gefahren, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht genug im Blick haben?
Ich glaube, wenn wir als Gesellschaft in den nächsten Jahren klar über unsere Werte nachdenken und sagen, was ist uns wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir klimaneutral werden, dass wir für alte Menschen mehr tun können, dass wir bestimmte demokratische Werte wieder stärker nach vorne stellen und so weiter und so fort, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir Technologien haben werden, die wir nicht einfach nur auf Märkte werfen und mal gucken, was so passiert. Das haben wir mit Social Media gemacht. Das wollen wir nicht mehr machen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist für die nächsten Jahre schon sichtbar, dass wir natürlich mit Daten sehr, sehr viel machen können und dass wir in den nächsten Jahren darüber nachdenken müssen, wie wir Daten gesellschaftlich fruchtbar machen. Und wir müssen das machen, wenn wir an Projekten arbeiten wollen wie automatisiertes Fahren, automatisierter ÖPNV, optimierte Infrastrukturen, optimierte Versorgungsstrukturen mit Strom, mit Wärme und so weiter und so fort. Da kommen wir an dieser Datenwelt und an dieser Nutzung von Daten für Dritte nicht vorbei, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie können wir denn so etwas wie die Pflege der Alten finanzieren? Wo kommt das Geld her? Dass es die Möglichkeit gibt, wenn wir Daten zur Verfügung stellen, dass wir dafür auch bezahlt werden.
Ist das denn erstrebenswert? Weil eigentlich wollen wir die Daten vielleicht ja auch lieber für uns behalten.
Das deutsche Datenrecht ist so umständlich und ist so an den Bedürfnissen einer Gesellschaft für die nächsten 10 Jahre vorbei, dass da tatsächlich sehr viel neu gedacht werden muss. Wir werden in den nächsten Jahren, gerade auch im Bereich der Gesundheit, ungeheuer von Daten profitieren können, aber wir müssen da andere Vorschriften entwickeln. Wir müssen die Möglichkeit, dass Dritte zugreifen können, aber dass sie verantwortungsbewusst zugreifen können, dass es sozusagen Akteure in der Gesellschaft sind, die diese Daten von uns nehmen und sie weiterleiten, dass das transparent funktionieren muss. So müssen wir in den nächsten Jahren Datenschutz weiter denken. Und wenn wir Datenschutz so vorsichtig, engmaschig, engstirnig, wie wir es im Moment machen, denken, werden wir sozusagen in diese digitale Zukunft, wo wir über Datennutzung unglaublich effizient sein können, was die Nachhaltigkeit angeht, effizient sein können, aber auch was sozusagen die Planung unseres Lebens angeht, effizient sein können, werden wir nicht weiterkommen.
Ein Plädoyer für die Daten also. Wir waren ja gerade beim Thema Seniorinnen und Senioren, also wie zum Beispiel meine Eltern in Zukunft noch gut leben können. Und Cordula Kropp hat mir auch noch gesagt, dass sie sich ganz sicher ist, dass 2035 Menschen über 70 nicht mehr Auto fahren dürften, einfach weil es zu gefährlich ist. Eine Lösung dafür, wie alte Menschen aber trotzdem noch vom Fleck kommen können, könnte das autonome Fahren sein, also dass das Auto einfach selber fährt. Das habe ich auch mal ausprobiert, und zwar zusammen mit Daniel Grimm. Er arbeitet beim FZI, dem Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, und er promoviert gerade im Bereich autonomes Fahren. Wir waren im Karlsruher Stadtteil Weierfeld-Dammerstock unterwegs. Das ist ein Wohngebiet südlich des Hauptbahnhofs, Tempo-30-Zone, aber trotzdem schon ziemlich belebt. Und da hat Daniel Grimm mit Kollegen einen autonomen Elektro-Shuttlebus fahren lassen. Hallo, ich bin Franziska Ehrenfeld von SWR 3.
Hi.
Okay, das ist jetzt also der autonome Shuttlebus. Ich versuche mal, den ein bisschen zu beschreiben. Der ist weiß und relativ hoch, aber dafür eigentlich ziemlich kurz und so ein bisschen rundlich.
Wie so ein rundes Bonbon. Ja, es gibt drei Sitzplätze hinten, drei Sitzplätze vorne. Die Anordnung kennt man vielleicht aus der Bahn, aus so Vierersitzen, nur eben jetzt mit sechs Sitzen.
Aber ziemlich weit auseinander.
Ziemlich weit auseinander, genau. Die einen sind ganz hinten am Fahrzeug und die andere ganz vorne. In der Mitte wäre Platz für eventuelle Stehplätze, wo es auch nochmal bis zu sechs theoretisch gäbe. Deswegen ist es auch so hoch, ne, dass man während dem Fahren drin stehen kann. Also im Prinzip fast so hoch wie ein normaler Linienbus. Auch da oben mit Halteschlaufen.
Und USB-Steckdosen gibt es auch.
Genau, es gibt jede Menge USB-Steckdosen. Ich glaube, jeder Sitzplatz hat fast zwei.
Okay, ja, dann von mir aus können wir gerne mal fahren.
Dann fahren wir mal eine Runde, ja.
Wofür ist die Glocke?
Die Glocke gibt im Prinzip an, immer wenn das Fahrzeug die Bremsen aufmacht, sei es beim Vorwärtsfahren oder Rückwärtsfahren, dann tut es einmal eben klingeln und soll dann die Außenstehenden dann praktisch warnen, Achtung, ich fahre jetzt los.
Und jetzt versucht das Fahrzeug quasi gerade erstmal überhaupt auf die Straße zu kommen.
Genau.
Quetscht sich einfach rein.
Ja, das ist das Schwierige auch im Prinzip beim autonomen Fahren jetzt, Szenen wie diese, wo jetzt der Mensch sich vielleicht einfach Vorfahrt genommen hätte. Mhm. Ne? Und das autonome Fahrzeug muss das ja theoretisch auch irgendwann tun. Ja. Weil man kann ja nicht irgendwie 10 Minuten an einer Kreuzung stehen und nicht rausfahren. Irgendwann verliert der Mensch die Geduld und genauso muss das Fahrzeug dann sich entsprechend Stück für Stück vielleicht rausrobben. Aber dabei immer noch nehmen, natürlich sicher sein und Unfälle vermeiden. Ne? Das ist ja die Kunst an der Sache.
Das bremst ja teilweise schon ziemlich abrupt, oder?
Ja, genau. Teilweise bremst es abrupt. Im Sommer zum Beispiel hätten wir als mal hohes Gras oder sowas, was auf die Straße ragt, was auch ein Nachteil ist, dass, also wenn man keine Kamera hat, dann erkennt man das eben nicht als Gras, dann könnte es theoretisch auch ein Baby sein, was auf die Straße krabbelt, das heißt erstmal vorsichtig sein. Ne? Es gibt teilweise auch einfach kleinere Hindernisse auf der Straße. Also die Auflösung ist sehr fein. Das heißt, kleinere Gegenstände oder Sachen auf der Straße, wie irgendwie ein Schlagloch oder sowas, können teilweise schon dafür sorgen, dass das Fahrzeug erstmal denkt, oh, was ist das? Ich fahre erstmal langsamer.
Und wann könnte das jetzt sein, dass es so ein Mini-Shuttlebus wie der, in dem wir sitzen, dass der so standardmäßig durch die Straßen fährt?
Ich glaube, da wird es mit 2035 eng. Zumal auch, selbst wenn man jetzt sagen würde, alles Technische ist gelöst, hat ja der Fahrer auch noch ein paar mehr Aufgaben, Fahrscheine kontrollieren. Aber teilweise auch, wenn jetzt irgendwie ein Passanten medizinischen Notfall oder sowas hätte, dann ist ja auch der Busfahrer da. Das heißt, da muss man sich entscheiden, ist man dann dafür einfach nicht mehr verantwortlich und Pech gehabt? Oder muss man was anderes finden, irgendwie eine Leitzentrale oder Kameraüberwachung, um das entsprechend abzufangen? Genau. Deshalb 2035 glaube ich nicht, vielleicht aber 5 Jahre später.
Wenn wir jetzt mal aufs Jahr 2035 schauen, im Bereich von jetzt auch Autos, die man vielleicht selber besitzen kann, wo werden wir da sein? Kann man das ungefähr abschätzen?
Ich glaube schon, dass man 2035 auf den Autobahnen sehr gut autonom unterwegs sein wird. Szenario könnte sein, man fährt das Auto zur Autobahnauffahrt und sagt dann seinem Autopilot, ab jetzt darfst du selber fahren. Und dann fährt es so lange, bis man wieder an der nächsten Abfahrt ist, wo man eben raus will. Und ab da muss man wieder übernehmen.
Und warum forschen Sie da überhaupt dran? Also was bringt uns das autonome Fahren im Endeffekt? Weil eigentlich können wir auch selber ganz gut fahren.
Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen natürlich die Zeitersparnis. Wenn ich jetzt selber Fahrer wäre, dann muss ich nicht mehr zur Arbeit morgens selber fahren und abends heimfahren, sondern kann mich fahren lassen und habe dann eben Zeit für andere Dinge. Im ÖPNV-Kontext haben wir dann natürlich noch Vorteile, dass man den ÖPNV entsprechend vielleicht in ländlichen Gegenden höher frequentierter fahren lassen kann, sodass dann eben man auch vielleicht mal nachts mit einem Bus fahren kann. Vor allem solche kleinen Mini-Shuttle-Busse bieten da eben Vorteile, weil die ja mit geringeren Auslastungen auch sehr gut zurechtkommen, wenn man gerade eine ganze Flotte von denen oder sowas unterhält. Und dann der dritte Aspekt ist natürlich der Sicherheitsaspekt. Der Mensch ist der Mensch, der hat zwar eine gute Intuition, aber kann übermüdet werden, kann mal unaufmerksam sein und macht dann vielleicht einen Fehler, während das System entsprechend das eben nicht tut. Das System funktioniert immer gleich gut und das heißt, wir haben Sicherheit, Zeitersparnis und vielleicht besseres ÖPNV-Angebot.
Und vor allem kann es ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein für Menschen, die eben nicht mehr oder nicht so gut Auto fahren können, zum Beispiel Seniorinnen oder Menschen, die irgendwie körperlich anderweitig beeinträchtigt sind.
Das könnte auch sein.
Worauf können wir uns denn noch freuen beim autonomen Fahren? Also was wird sich da noch in Zukunft entwickeln?
Ja, ich denke mal, der Höhepunkt ist dann erreicht, wenn ein Fahrzeug kein Lenkrad und kein Pedal mehr hat, sondern entsprechend auch die Sitze entsprechend anders da ausgerichtet sind. Das heißt, man kann sich vielleicht gegenüber hinsetzen, man hat vielleicht 4 Massagesitze im Auto und kann sich dann da ganz entspannt reinsetzen und in Urlaub fahren lassen zum Beispiel. Einfach abends ins Auto steigen, losschicken und am nächsten Tag ist man da und ausgeschlafen.
Mein Fazit? Das klingt super entspannt, sich vom Auto über Nacht in den Urlaub fahren lassen. Bis 2035 wird das wahrscheinlich noch nicht ganz klappen, aber vielleicht fahren dann ja schon die ersten standardmäßigen autonomen Busse und das wäre ja auch schon ziemlich cool. Ich habe gleich auch noch ein Gespräch mit einem Entwickler einer App dabei, die den Verkehr auf dem Land echt revolutionieren könnte. Aber vorher frage ich Sie, Herr Wenzel, was gibt's denn noch, worauf wir uns im Bereich Mobilität freuen können?
Ja, wir freuen uns an den kleinen Dingen, dass unsere Städte immer weniger Autos reinlassen. Wenn die Städte fußläufiger wären, wenn wir sowas wie 20-Minuten-Städte hätten, wo man, gibt es jetzt eine große Kampagne weltweit unterwegs, Städte treten dieser Idee der 20-Minute-Cities bei, wo ich in 20 Minuten alles für mich Wichtige zu Fuß erreichen kann. Das ist offensichtlich möglich, was sehr schön ist und es muss umgesetzt werden, es sollte umgesetzt werden. Wir werden uns daran erfreuen, dass wir tatsächlich mehr Fahrradwege bekommen. Die werden tatsächlich gebaut, also das ist ermutigend, das müssen wir fortsetzen. Es gibt nichts Nachhaltigeres, als sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Damit meine ich das Fahrrad aber auch ohne Motor. Das ist absolut nachhaltig. Ich verbrauche nicht so viel Kalorien wie beim Laufen und ich kann mit dem Fahrrad Distanzen überwinden. Das sind die kleinen Freuden. Die werden irgendwie schon greifbar. Und dann müssen wir das autonome Fahren als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs entwerfen. Und das ist auch kein Problem. Wenn jeder ein autonomes Auto hätte, wäre das Chaos. Das ist klar, ne? Das ist Unsinn. Also wir müssen den Privatbesitz an Automobilität abgeben. Natürlich von heute aus gesehen ein Irrwitz, aber ich glaube, es ist möglich. Und wir würden einen großen Haken an ein großes Klimaproblem machen können, weil wir haben in vielen Bereichen, auch in Bereichen der Industrie, es geschafft, in den letzten 10 Jahren in Westeuropa CO2 mitunter deutlich zu reduzieren, im Bereich Mobilität noch nicht. Deswegen, das wäre unsere Vision, wir verabschieden uns 2030 vom Privatbesitz an Mobilität und sagen, wir machen das mit diesen autonomen Fahrzeugen. Da ist auch die Mobilität von Tür zu Tür garantiert. Das Auto ist die zweiteuerste Anschaffung unseres Lebens. Dann würden wir dabei sehr viel CO2 einsparen und auch sehr viel Geld sparen.
Ein Bereich, der beim Thema Verkehr irgendwie immer so ein bisschen hinten runterfällt, ist der ländliche Raum. Da komme ich selber her und ich habe echt immer gedacht, da kann es ja eigentlich auch gar nicht klappen mit einem gut funktionierenden ÖPNV, wo die Busse irgendwie im 10-Minuten-Takt fahren, weil es da einfach zu wenige Menschen gibt, als dass sich das lohnen würde, also vor allem auch finanziell. Aber, und ich freue mich da sehr drüber, es gibt vielleicht doch eine Lösung. Patrick Speiser, das ist ein Jurastudent, und Daniel Teigland, der hat Medieninformatik studiert, die haben eine App entwickelt, die heißt schlicht und einfach Öffis. Und von Daniel habe ich mir das Ganze mal genauer erklären lassen. Hallo Daniel, schön, dass wir heute sprechen können.
Hi, freut mich natürlich. Danke für die Einladung.
Ich habe ein Auto und mit dem fahre ich zur Arbeit. Mittlerweile mache ich zwar auch oft Homeoffice, aber ansonsten bin ich da ziemlich drauf angewiesen. Und eigentlich hatte ich mir mal vorgenommen, mit den Öffis zu fahren. Das könnte ich theoretisch auch machen, aber das würde bedeuten, erstmal radeln, dann in die S-Bahn steigen, nochmal umsteigen, mit dem Bus fahren. Und das Ganze würde dann mehr als doppelt so lange dauern als mit dem Auto. Und dann kommen ja auch immer noch Wartezeiten dazu. Und wenn ich erst an meine Kindheit denke, puh, also mit dem Auto hat es von meiner Schule bis nach Hause keine 20 Minuten gedauert. Aber um 12.40 Uhr war die Schule aus und dann wäre ich ja quasi um 13 Uhr, hätte ich daheim sein können. Der Bus fuhr aber erst um 13:30 und bis ich daheim war, war es 2 Uhr nachmittags. Und wenn ich die Schulstunde früher aus hatte, dann musste ich trotzdem den gleichen Bus nehmen, weil halt kein anderer gefahren ist. Und jetzt habe ich gelesen, ihr habt da eine Lösung für das Problem. Einen ordentlichen Takt im öffentlichen Personennahverkehr auf dem Land hinkriegen. Wie wollt ihr das machen?
Ja, also im Prinzip fängt alles erstmal an mit der Grundabdeckung ÖPNV. Die ist natürlich auf dem Land nicht so prima, wie es man sich immer gerne wünscht. Und im Prinzip war dann unser Ansatz, also es gibt ja viele andere Anbieter von so Mobilitäts-Apps, sowas wie Freenow und so, die konzentrieren sich halt sehr auf die so Großstädte, wo es halt schon viel Mobilitätsangebot gibt, die zu verknüpfen. Und wir haben uns halt gedacht, ja, wir kennen halt dieses Problem aus dem Land, wo sich aber niemand quasi drum kümmert. Und da ist der Ansatz, dass man anfängt damit, dass Leute einfach zusammenfahren. Also im Prinzip, dass wir halt ein System anbieten, sodass wir das vernetzen, dieses Grund-ÖPNV, dass man da immer noch nachgucken kann in der App und beziehungsweise, dass da auch natürlich viel Fokus drauf liegt, aber überall, wo das nicht klappt, dass man anbietet, dass Leute sich zusammenfinden können und sich halt eben in so Situationen helfen, dich von der Schule abholen und nach Hause bringen und so. Genau, und da fängt quasi dieser Ansatz an, aus dem Land heraus, da die Leute abzugreifen, die Möglichkeit haben, sich da zu unterstützen und die Taktung einfach zu erhöhen, wann man wohin kommt.
Mhm. Ich habe mir das bei euch in der App auch mal selber angeschaut. Da sind bisher ja, glaube ich, nur Züge, Busse und Fähren auch drin. Aber dieses Konzept mit den privaten Autos ist bisher ja nur Firmen vorbehalten, oder?
Genau, also jetzt gerade im Moment ist es so, dass wir mit Unternehmen quasi zusammenarbeiten, weil die größte Menge an Autos, die auf der Straße ist, kommt halt von diesen Pendlern oder zumindest halt dieser Riesenstrom morgens und dann nachmittags. Und das wollen wir im Prinzip als erstes angreifen, weil das einfach eine ganz klare Struktur hat. Also wir wissen, wie diese Abläufe sind und wir wissen einfach, es gibt große Industriegebiete, wo richtig viele Firmen sind. Und wenn wir von der Firma aus das anbieten können, also wir bieten halt auch an, gerade um dieses Thema zu umgehen, Mitfahrgelegenheiten zu machen, sind vielleicht nicht so attraktiv für Arbeitnehmende, die viel Geld verdienen. Ja? Hm. Und da ist quasi zum Beispiel der Ansatz, dass die Firmen halt eben ihre Mitarbeiter darin unterstützen können. Die können das belohnen, honorieren, weil die Mitarbeiter CO2 sparen, indem sie zusammenfahren. Und dann kann dieses CO2 getrackt werden, was die sparen. Die Firma kann das dann verwerten für Marketingzwecke, für verschiedene Sachen, um sich quasi dann zu zeigen, dass die da die Mobilität und auch umwelttechnisch daraus tun. Und gleichzeitig der Mitarbeiter kann sich da einen Tankgutschein absahen, was vielleicht bei den hohen Tankpreisen gerade ziemlich attraktiv ist. Und so ist es quasi dieser Ansatz, wenn wir das schaffen, dass viele Leute, die pendeln, zusammenfahren, dann ist das die Zündung, dass andere Leute das auch machen können, wo die Abläufe vielleicht nicht so geregelt sind, wo man vielleicht nicht weiß, wann die da hinfahren. Also das ist quasi diese Idee, warum man da ansetzt.
Mhm. Genau. Und wann kommt das jetzt für alle? Weil da bin ich natürlich schon sehr interessiert dran.
Ich kann da kein genaues Datum nennen, wann es jetzt direkt verfügbar wird, aber wir gehen halt davon aus, dass wir jetzt nächstes Jahr mit den ersten Landkreisen kooperieren. Also es sind auch ländlichere Räume, wo dann eben nicht die Großstädte drin sind, wo wir denen halt eben helfen können, sich zu digitalisieren und zu mobilisieren. Und wir gehen halt eben davon aus, dass wir nächstes Jahr dann mit den ersten anfangen und hoffentlich wächst das dann entsprechend so, wie wir geplant haben, relativ schnell.
Und ihr habt ja auch noch weitere große Ziele, oder? Also ich habe gesehen auf eurer Website, ihr wollt auch noch für E-Scooter zum Beispiel ein Angebot machen?
Genau, also es sind 6 Blöcke, die wir uns da so identifizieren als so Mobilität, ja, die wir bündeln wollen. Das ist ÖPNV, das sind Mitfahrgelegenheiten, das ist das eigene Fahrrad, das ist der On-Demand-Verkehr, also das sind halt so klassisch, ich meine, Uber wäre jetzt das klasse Beispiel, aber es gibt halt auch On-Demand-Taxis, die nicht von so Anbietern sind. Carsharing, also dass ich mein Auto halt leihen kann, statt zu besitzen. Und dann der letzte Meile-Verkehr, was dann in sowas geht, wie diese Leihfahrräder-Anbieter und halt eben so E-Scooter und sowas.
Und das wird alles in einer App vereint?
Ja, da hoffen wir auf jeden Fall drauf. Also da arbeiten wir drauf hin. Also das ist technisch komplex, aber das ist auch wahnsinnig politisch und ich kriege sehr oft gesagt, dass das unmöglich ist. Es ist sehr schwer, davon gehen wir auch sehr, sehr aus, aber ich finde, man muss halt das einfach probieren und in diese Richtung treiben. Für den Kunden ist es einfach gut, eine Seite zu haben, wo man Zugriff auf vieles hat.
Mein Fazit. Ich freue mich echt auf die App, muss ich sagen. Also vor allem dann, wenn dann mal alle geplanten Funktionen integriert sind. Und mal abgesehen davon, was alles noch geplant ist, bietet die Öffis-App jetzt schon Vorteile, vor allem wenn man auf dem Land lebt und das mobile Internet nicht so gut ist. Man kann sich nämlich Fahrten pinnen, die dann auch offline angezeigt werden. Und die App zeigt auch die Verbindungen kleinerer Verkehrsverbünde, die zum Beispiel Google Maps nicht kennt. Auf dem Land ist meistens nicht nur der ÖPNV mies, sondern auch das Internet, die mobilen Daten. Früher, also so vor 10 Jahren, da hatte ich jeden Monat nur 100 MB mobiles Datenvolumen, also Megabyte. Nie im Leben hätte ich da unterwegs mit mobilen Daten ein Video angeschaut. Und heute habe ich ja mehrere Gigabyte zur Verfügung und da schaue ich ständig Videos auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Mhm. Und wenn wir in Zukunft immer mehr mobiles Datenvolumen haben werden, was kommt denn dann als nächstes? Also was können wir damit in Zukunft noch machen, Herr Wenzel?
Andersrum, also wir werden viele der Projekte, die wir besprochen haben, Zukunft der Energie, CO2-neutral, Zukunft der Mobilität, Zukunft aller Infrastrukturen, die in den nächsten Jahren umgebaut werden müssen, basiert darauf, dass wir tatsächlich auf so etwas wie 5G und 6G zurückgreifen können, weil nur dann können wir intelligentere Lösungen vorlegen, vernetztere Lösungen vorgehen und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen können, was sich auch lange Jahre sehr theoretisch angehört hat, dass wir mit dem Handy unsere ganze Mobilität organisieren, dass wir also keinen Zündschlüssel mehr brauchen, sondern dass wir dieses Handy haben, womit wir Mobilität, intelligente Mobilität in den nächsten Jahren organisieren können. Das basiert aber tatsächlich darauf, dass der ländliche Raum auch in den Genuss von 5G und 6G kommt. Und dann können wir all diese Projekte tatsächlich auch, so wie es vorgesehen ist, da gibt es auch Konzepte, die schon gerechnet werden, tatsächlich für das flache Land der Fall ist. Und wir haben nicht immer dieses Argument, dass man sagt, ja, alles schön und gut, aber auf dem Land, da kommt ja alles 10, 20 Jahre später. Mhm. Diesen Fehler dürfen wir dieses Mal eben nicht machen, das ist völlig klar.
Ja. Auf dem Land vielleicht noch nicht so ganz, aber insgesamt ist das Internet ja auf jeden Fall auch inzwischen ein sehr elementarer Bestandteil unseres Lebens. Aber es gibt was, das ist noch elementarer. Was glauben Sie, Herr Wenzel, was könnte das sein?
Ich denke, das wird sich um das tägliche Brot handeln, oder?
Ja.
Essen. Und da verändert sich ja jetzt schon einiges. In mittlerweile, ich würde sagen, allen Supermärkten und Discountern gibt es inzwischen Hafermilch und Veggie-Brotaufstriche. Also Alternativen zu tierischen Produkten wie Milch und Käse. Vor allem auf Fleisch verzichten in Deutschland immer mehr Menschen oder sie essen zumindest weniger. Und trotzdem werden jedes Jahr allein in Deutschland weit über 700 Millionen Tiere geschlachtet. Das kann man jetzt grundsätzlich voll okay finden oder moralisch verwerflich gegenüber den Tieren, die da sterben müssen. Fest steht aber, dass so ein massenhafter Fleischkonsum schlecht fürs Klima ist. Wie wir trotzdem noch guten Gewissens leckere Burger essen können, sogar mit echtem Fleisch, darüber habe ich mit Dr. Sonja Floto-Stamm gesprochen. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Fontys Hochschule in Venlo in den Niederlanden. Hallo Frau Floto-Stamm.
Hallo Frau Ehrenfeld.
Mittlerweile ist es ja wirklich kein Geheimnis mehr, dass wir weniger Fleisch essen müssten, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Rinder stoßen Methan aus, für Futtermittel wie Soja wird der Urwald abgeholzt und die Massentierhaltung ist natürlich ziemlich energieintensiv. Und die ganze Zeit Linsen und Bohnen essen kann man machen, muss man aber nicht. Wie können wir uns also in Zukunft ernähren? Gerade unter dem Aspekt, dass es ja immer mehr Menschen auf der Erde gibt.
Ja, das ist die Frage und es gibt bestimmt nicht nur eine Antwort, sondern ganz viele Lösungen. Im Moment gibt es eine Reihe von technischen Lösungen, die in der Pipeline stecken, auf die wir uns schon freuen können, die ganz neue Produkte auf den Markt bringen werden. Aber außerdem haben wir natürlich auch einen Bewusstseinswandel, dass wir hier mehr darüber nachdenken, ob wir wirklich so viele tierische Produkte, Fleisch, Fisch und Milchprodukte essen müssen, wie wir es im Moment tun, weil wir sind ja auf einem sehr hohen Niveau, oder ob wir nicht teilweise eben umstellen auf pflanzliche Produkte.
Sie haben ja gerade gemeint, da gibt es ein paar technische Lösungen. Was könnte sowas sein?
Ja, zum Beispiel Laborfleisch hört sich jetzt vielleicht nicht so appetitlich an, nennt man aber auch Clean Meat, also sauberes Fleisch und ist einfach im Labor gezüchtetes Fleischzellmaterial. Das ist mittlerweile schon auf einem Niveau, wo es durchaus gut schmeckt. Und da liegt sicherlich ein großes Potenzial in der Zukunft. Man hat heute schon ganz gute technische Lösungen dafür gefunden, aber es ist noch sehr teuer. Und das heißt, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis die Kosten auch da im Griff sind und wir eben nicht mehr dafür bezahlen müssen, sondern auf Dauer soll es natürlich auch günstiger werden, als Fleisch heute ist. Und die zweite große Herausforderung ist, dass es auch so schmeckt, wie wir es gewohnt sind. Also, dass die Textur so ist, dass wir diesen Biss haben und dass eben auch die Geschmacksstoffe genauso sind wie im Fleisch, weil wir vergleichen natürlich im Moment mit dem, was wir gewohnt sind. Und das ist auch die große Kunst daran. Also unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen wird viel leichter sein, wenn wir was ganz Ähnliches hinterher essen können, wie wir es eben gewohnt sind.
Wenn wir jetzt mal ins Jahr 2035 schauen, glauben Sie, dass ich bis dahin sowas schon im Supermarkt kaufen kann?
Das glaube ich ganz fest, ja.
Okay.
Also das wird relativ schnell gehen in den nächsten Jahren. Es gibt ja schon erste Produkte und es scheint auch ganz erfolgreich zu sein. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Europa auch Laborfleisch in Zukunft, also bis 2035 ganz sicher haben werden.
Super. Für mich als Fleischfan, die aber immer ein schlechtes Gewissen hat, ganz toll. Was ich nicht so ganz super finde, was auch so ein Ernährungstrend ist, sind ja die Insekten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ich da in so eine Heuschrecke reinbeiß. Aber da forschen Sie ja auch gerade dran. Also was tut sich da in dem Bereich?
Also da befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Die meisten Europäer können sich das noch nicht vorstellen, Insekten zu essen. Man muss sagen, global gesehen essen 2 Milliarden Menschen Insekten schon auf einer ganz normalen Basis, also als, ich sage jetzt mal, fast Grundnahrungsmittel. Bei uns hat es eben keine Tradition und für uns spielt da Ekel eine große Rolle. Wir forschen daran, wie in Zukunft Insektenprotein in die Lebensmittelkette mit einfließen kann, damit man andere tierische Proteine damit ergänzen oder ersetzen kann. Und der Hintergrund ist, Insekten lassen sich sehr umweltfreundlich herstellen, zumindest in der Theorie. Die brauchen weniger Wasser, weniger Energie. Sie können auf Abfallstoffen gezüchtet werden, also gefüttert werden mit Abfällen, die man sonst nicht verwenden kann, und sind dadurch eben sehr günstig herzustellen. Außerdem haben sie ein sehr gutes Proteinprofil, also eine hohe Eiweißqualität. Und deswegen sind die Voraussetzungen für ein Lebensmittel für die Zukunft eben sehr positiv.
Was kann man denn machen, damit Insekten schmackhafter werden oder schmackhafter aussehen?
Dass sie schmackhafter aussehen, ist eigentlich ganz einfach. Man macht daraus ein Mehl. Und das wird auch jetzt schon gemacht. Es gibt 3 Insekten, die zugelassen sind in der EU für Lebensmittel. Das sind die Mehlwürmer, das sind die Grillen und das sind die Grashüpfer. Und man trocknet diese Produkte und dann werden die gemahlen. Und dann sind die eigentlich wie ein Mehl zu verarbeiten und sehen überhaupt nicht mehr fies aus.
Und Sie haben sowas ja wahrscheinlich dann auch schon mal selbst probiert, oder?
Ja, natürlich. Ich habe mittlerweile alles ausprobiert, sowohl roh als auch verarbeitet. Aber ich bin auch nicht von Anfang an begeistert über den Geschmack von jedem Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir forschen sehr daran, wie man die Rezeptur auch so verändern kann, dass sie zu einem Geschmackserlebnis wird. Also dass es vielleicht sogar nicht nur ein Austausch von einem zu einem anderen Produkt wird, von einem Beefburger zum Insektenburger, also dass es so schmecken soll, sondern dass es einen besonderen, einzigartigen Geschmack hat.
Mein Fazit? Zwiegespalten. Ich freue mich auf Fleisch, für das kein Tier mehr sterben muss und das vielleicht auch klimafreundlicher ist. Aber bei den Insekten bin ich noch skeptisch. Ich glaube, darauf kann ich echt verzichten. Aber ja, probieren würde ich es wahrscheinlich schon mal. Neben Grillen und Laborburgern sollen laut Sonja Flotostamm künftig übrigens auch Algen noch mehr in unserer Ernährung vorkommen. Aus denen könne man zum Beispiel auch Burger-Patties machen oder Brot backen. Sonja Flotostamm ist sich sicher, dass es bis 2035 Burger-Patties aus Laborfleisch, aus Algen und aus Insekten standardmäßig im Supermarkt geben wird. Wenn Sie sich da jetzt was aussuchen könnten, Herr Wenzel, was würden Sie am liebsten probieren?
Also ich kann mir Eiweißalternativen oder Alternativen zum fleischlichen Eiweiß vorstellen in Richtung Algen. Ganz spannendes Thema, sehr nachhaltig. Alternativen zusätzlich, Insekten, habe ich schon probiert, komme ich klar, finde ich völlig in Ordnung. Laborfleisch weiß ich nicht, ist im Moment extrem teuer zu produzieren und da gibt es steile Ansagen, dass wir in 10 Jahren die Hälfte unseres Fleisches tatsächlich aus dem Labor bekommen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, das möchte ich mir im Moment tatsächlich auch nicht antun. Und das halte ich für ein Thema, was ein bisschen sehr überhyped ist im Moment. Wir werden aber dahin kommen, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren immer mehr Angebote haben. Was aber vielleicht, was für mich noch wichtiger ist, wenn wir vor allen Dingen auch über so etwas wie Tierwohl diskutieren, und das ist ja ein starkes Thema und ein starkes Argument für viele, kein Fleisch mehr zu essen. Wenn wir darüber reden, müssen wir uns klar machen, dass wir jahrelang in Verwertungsketten und Transportketten und Logistikketten gearbeitet haben, wo es nur darum ging, aus dem Essen Gewinne rauszuholen. Und deswegen haben wir diese globale Ernährungswelt, wo jedes Produkt so rund 2400 Kilometer zurücklegt, bevor es zu uns kommt. Wir könnten es ja sozusagen im Garten auch ziehen. Also, um daran zu kommen, müssen wir tatsächlich stärker mittelständische Wirtschaft wieder etablieren. Wir müssen regionaler konsumieren. Das machen wir alle total gerne, wenn ich den Umfragen glauben darf. Und Corona hat uns ja doch gezeigt, dass wir mit diesen globalen Ketten, die ja zwischenzeitlich drohten, komplett zusammenzubrechen. Und davon müssen wir runter. Wir brauchen wirklich diesen vielbeschworenen Paradigmenwechsel, dass wir sagen, wir wollen dieses Fleisch aus Massentierhaltung nicht. Wir wollen, dass das, was wir an tierischen Produkten essen, anders entwickelt, anders großgezogen wird. Und dafür brauchen wir mittelständische Produktions- und Lieferungsinfrastruktur. Da müssen wir hinkommen, dass dort, wo die Produkte auch verzehrt werden, in der Regel produziert wird. Auch damit kann man Umsätze machen, damit kann man Geld verdienen, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist aber in unserer Gesellschaft wirklich mehrheitsfähig mittlerweile. Und wir müssen aber einfach nur dran arbeiten. Die Zukunftsformel in diesem Bereich heißt tatsächlich, weil gerade rotes Fleisch sehr CO2-intensiv ist, weniger rotes Fleisch, allgemein weniger Fleisch konsumieren. Da sind wir schon ein ganzes Stück so auch so im Mindset der Bevölkerung wirklich weitergekommen. Wir brauchen also alternative Eiweiße zum fleischlichen Eiweiß. Und der andere wichtige Punkt ist tatsächlich eine mittelständischere Wirtschaft, die uns bessere Fleischprodukte tatsächlich liefert.
Welche anderen Ansätze zum Klima- oder Umweltschutz gibt es denn noch, die sich so bis 2035 entwickeln oder weiterentwickeln werden?
Da gibt es solche Modelle wie Vertical Farming. Also das heißt, ich versuche quasi unter Laborbedingungen in Türmen Gemüse anzubauen, nur dadurch, dass ich Wasser, LED-Licht zur Verfügung stelle, Infrarotlicht und Nahrungsmittel zusetze. Und dadurch kann ich im Grunde 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Salat ziehen, Pilze, Tomaten. Mittlerweile versucht man das auch schon mit Kartoffeln und es funktioniert auch das. Ich kann ja auf meine vertikale Hightech-Farm kann ich ja auch Solarpaneele bauen und damit meine eigene Energie erzeugen. Alles das wird versucht. Auch hier schon in Baden-Württemberg gibt es interessante Projekte in diese Richtung. Und auch das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ich kann auch an dieses Gemüse ziehen im Labor, so könnte man das auch vereinfacht nennen, kann ich auch Fischfarmen dran bauen. Die Fische nutzen das Wasser, was tatsächlich auch beim Gemüsebau anfällt. Aus den Ausscheidungen der Fische kann ich wiederum Nährstoffe entwickeln, die sozusagen dem Wachstum von Pflanzen wieder rübergeschoben werden. Und alles das könnte unter anderem dahin führen, dass wir bis zu 95% weniger Wasser brauchen für diese Form der Landwirtschaft. Und wir bräuchten keine Pestizide mehr, wenn wir 100% Vertical Farming hätten, was natürlich völlig ausgeschlossen ist. Aber vielleicht schaffen wir es tatsächlich in den nächsten Jahren, 5-10% Vertical Farming. Und es gibt große Unternehmen, berühmte Hersteller, französische Hersteller von Erbsen, unter anderem, die sich damit beschäftigen, die es auch mittlerweile schon umsetzen und die damit Geld verdienen. Ja, also Vertical Farming wird in den nächsten Jahren tatsächlich auch ein wichtiges Thema sein.
An dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Wenzel. Ich muss sagen, es gab echt Momente in manchen Gesprächen hier, wo ich dachte, oh je, also das wird ja ganz schlimm in Zukunft. Das denke ich jetzt nicht mehr. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Aber eine Frage stelle ich mir trotzdem noch. Und die hat sehr weitreichende Konsequenzen für mein weiteres Leben. Das ist die Frage, will ich Kinder kriegen? Da spielen ja ganz viele Aspekte eine Rolle. Und ein Aspekt ist, würden meine Kinder in einer lebenswerten Welt leben, also auch in 100 Jahren noch? Oder sind wir gerade an einem Punkt, wo man sagen muss, eigentlich kann man es nicht verantworten, noch Kinder in die Welt zu setzen und es gibt eh schon zu viele Menschen auf der Erde. Was meinen Sie? Geht die Welt den Bach runter oder wird nicht unterm Strich eigentlich alles oder zumindest vieles immer besser?
Also wir können, wenn wir uns das vor Augen führen, wie wir Energie, Mobilität, Ernährungswelt in den nächsten Jahren anders organisieren wollen, und zwar ausdrücklich und signifikant anders organisieren wollen, kommen wir schon auf ein Bild der Realität, sagen wir mal 2030, 2035, wo wir merken, dass wir möglicherweise, wenn es einigermaßen gut geht, eine andere Form von Konsumgesellschaft haben, möglicherweise weniger globalisiert komplett unterwegs nur noch sein werden und im Flugzeug sitzen werden, möglich, ja, aber ich glaube, dass bei alledem, was wir im Moment an neuen Modellen haben, auch die Chance besteht, einfach mehr Lebensqualität zu haben und vielleicht durch diese große Transformation ein bisschen eine andere Form von Lebensqualität haben werden. Und was der Klimawandel an einzelnen Verwerfungen, und wir sollten lieber tatsächlich von Klimakrise sprechen, weil wir müssen jetzt akut in den nächsten 10 Jahren handeln. Das wissen wir. Und wenn wir das hinkriegen, können wir möglicherweise das Schlimmste verhindern. Sie reden jetzt hier mit einem Zukunftsforscher, aber wir können ja tatsächlich in den nächsten 50 Jahre nicht hineingucken, was noch alles passieren wird. Das kann ich auch nicht, das behaupten wir auch gar nicht, das ist auch gar nicht unser Thema. Insofern ist die Frage, kann man das Menschen noch antun? Ich bin da eher positiv. Der Plan, die Roadmap ist da und wir müssen diesen Plan aber umsetzen, denn es gibt tatsächlich keinen Planet B und es gibt tatsächlich keinen Plan B. Wir müssen jetzt handeln, so wie wir uns das in den letzten Jahren erforscht haben. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich eher positiv gestimmt.
Eike Wenzel ist eher positiv gestimmt und ich bin jetzt auch zumindest optimistischer als vorher. Vielleicht muss ich den Traum vom neu gebauten Eigenheim wirklich aufgeben und es bleiben offene Fragen für mich. Wie werden meine Eltern im Alter versorgt und will ich Kinder? Aber ich bin jetzt um einiges schlauer und ich freue mich auch auf vieles, was da kommt oder kommen könnte. Mit dem ganzen Wissen, das wir jetzt haben, können wir ja mal ein Bild malen von unserer schönen neuen Welt 2035. Ungefähr so könnte unser Leben dann aussehen. Wir haben es geschafft, unseren Fleischkonsum drastisch zu reduzieren. Stattdessen essen wir mehr vegetarische Produkte, aber unsere Auswahl im Supermarkt hat sich auch vergrößert. Wir können jetzt auch zu Burger-Patties greifen, die auf Insektenmehl oder Algen basieren. Und sogar echtes Fleisch können wir mit besserem Gewissen essen, weil es im Labor gezüchtet wurde und kein Tier dafür sterben musste. Und das heißt, wir brauchen wahrscheinlich weniger Fläche, weniger Antibiotika und Seuchen wie Vogel- oder Schweinegrippe könnten seltener werden. Und wir haben die Energiewende geschafft. Wir brauchen kaum noch fossile Energieträger, sondern heizen mit nachhaltigem Strom. Auch Holz müssen wir nicht mehr verbrennen, stattdessen bauen wir Häuser draus. Wir nutzen aber auch die Gebäude, die es schon gibt, und mit der Hilfe von 3D-Baudruckern bringen wir sie auf Vordermann. Oder wir ziehen zurück zu unseren Eltern und unterstützen uns gegenseitig bei Kindererziehung und im Alter. Wir wohnen und arbeiten flexibler und es gibt allerlei Erleichterungen für unseren Alltag. Das Smart Home und verschiedene Haushaltsroboter nehmen uns Hausarbeit ab. Und zusätzlich haben wir neben der Erwerbsarbeit mehr Zeit für Care-Arbeit, Ehrenämter und Freizeit. Ein eigenes Auto können wir uns sparen. Stattdessen funktioniert der ÖPNV jetzt auch auf dem Land, dank autonomer Fahrzeuge. Die holen uns zu Hause ab und auf dem Weg können wir entspannt lesen, Filme schauen oder uns unterhalten. Für das alles geben wir unsere Daten her. Aber wir wissen, wer sie wofür nutzt und wir werden im besten Fall auch noch dafür bezahlt. Soweit, so schön. Und jetzt kommt das Aber. Das alles sind natürlich nur Prognosen und Ideen. Niemand weiß, wie wir 2035 wirklich leben werden. Es können immer unvorhersehbare Dinge geschehen. Und es liegt an uns. All diese Neuheiten, die so verlockend klingen, entwickeln sich ja nicht von allein. Aber das ist vielleicht auch die gute Nachricht. Wir haben es selbst in der Hand. Wir können unsere Zukunft selbst gestalten.
Noch mehr Podcasts von SWR3 findest du auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.